Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In dieser Folge 2024 Nummer 9 spreche ich mit dem Experten Jan-Peter Kleinhans über die Abhängigkeit von Deutschland und auch der Europäischen Union von Chips aus Taiwan. Ist das wirklich ein Problem und kann man es tatsächlich lösen? Gleich mehr dazu. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. Mein Gast heute ist Jan-Peter Kleinhans. Er ist Projektleiter Technologie und Geopolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin. Hallo, Peter.
Hallo, freue mich sehr, wieder hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben schon zweimal in den letzten beiden Jahren, nein, eigentlich war das vorletztes Jahr, in diesem Podcast miteinander gesprochen. Trotzdem wäre es schön, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt vielleicht sich nicht erinnern oder zum ersten Mal reinschalten, was ja noch toller wäre, mal kurz zusammenfasst, was du da eigentlich tust und was die Stiftung so tut, bei der du angestellt bist.
Gerne. Bei der Stiftung Neue Verantwortung oder SNV, wir nennen uns auch bald um, wir sind bald Interface, geht es letztlich darum, PolitikerInnen mit unabhängigen Analysen, unabhängigen Handlungsempfehlungen und Einschätzungen zu verschiedenen, ich sag mal, politischen Herausforderungen in Technologieökosystemen zu versorgen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt. Kolleginnen von mir arbeiten aber ganz konkret an Cybersicherheit in Deutschland und Europa, an Plattformregulierung, an künstlicher Intelligenz, an Geheimdienstkontrolle. Bei mir ist es jetzt seit mehr als 4 Jahren die Halbleiterei. Und mir geht es hier vor allen Dingen darum, PolitikerInnen in Brüssel, aber auch in Berlin und anderswo, die Komplexität der globalen Wertschöpfungskette zu erklären, auch Einschätzungen zu geben, welche Regulierung, welche politischen Handlungen vielleicht mehr Sinn ergeben und weniger Sinn ergeben. Und das dann natürlich als zuallererst ganz innovativ im alten PDF zu veröffentlichen und dann aber vor allen Dingen in Gesprächen die Feinheiten zu klären.
Das heißt, du bereitest Know-how über die weltweite Chipbranche oder auch über Chipfirmen, die in Europa oder Deutschland investieren, so auf, dass es so Politiker, die ja jetzt oft eher einen juristischen oder wirtschaftlichen Background als einen technischen haben, besser einordnen und verstehen können. Ist das ein Teil deiner Aufgabe, kann man das so sagen?
Genau. Die Hoffnung ist natürlich immer, dass man das richtige Level trifft und dass man die Dinge entsprechend erklären kann. Es geht aber um Technik, sondern es geht auch in der Tat viel um ökonomische und geopolitische Zusammenhänge. Daher eben auch der Name von meinem Programm Technologie und Geopolitik. Also als Beispiel, was hat zu den Chipknappheiten in 2021 geführt? Wie abhängig ist Europa tatsächlich von Fertigung in Taiwan? Oder wie wettbewerbsfähig ist China in verschiedenen Arten der Halbleiterfertigung? Das sind nur ein paar der Fragen, genauso auch die US-amerikanischen Exportkontrollen, die wir uns tagtäglich stellen und dazu dann eben Analysen schreiben und die auch für jeden verfügbar veröffentlichen und damit auch bei der Politik ins Gespräch kommen.
Genau deshalb habe ich mir auch gewünscht, dass wir zusammen sprechen, Peter, über die Chipkrise. Ich möchte aber noch der sozusagen für die, um das klarzustellen, also das ist schon eine industrienahe Stiftung. Also ihr habt auch Halbleiterhersteller unter den Firmen, die euch finanzieren. Ne? Das ist doch nach wie vor der Fall.
Ich würde nicht sagen, dass wir industrienah sind, sondern wenn man sich unsere Finanzierung anschaut, also die findet man auch auf unserer Webseite für jedes Jahr, dann kommt ein Großteil unseres Geldes von anderen gemeinnützigen Stiftungen, also zum Beispiel Mercator Stiftung oder Robert Bosch Stiftung, aber auch Hewlett Foundation, also auch US-amerikanische Stiftungen. Der nächste große Teil kommt von der öffentlichen Hand, Bundesregierung, Auswärtiges Amt in Deutschland, aber auch zum Beispiel Wirtschaftsministerium in den Niederlanden. Und ein sehr kleiner Teil, derzeit weniger als 10%, sind tatsächlich Spenden von privaten Unternehmen. Durch diese Mischfinanzierung, die so ein bisschen atypisch ist, zumindest für den deutschen Kontext, geht es uns genau darum, eben unsere Unabhängigkeit sicherzustellen.
Ja, ich meine, wir haben ja auch, wir sind ja auch zum Teil werbefinanziert, das muss man ja immer klarstellen. Mir geht es nur darum, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen können, um was es geht und was so die, woher das Geld kommt. Follow the money. Ja, damit sind wir beim Geld angekommen und ja, das ist eine tolle Überleitung zur Chipfertigung, die mir gerade spontan eingefallen ist. Denn Chipfertigung muss ja vor allem wirtschaftlich sein. Wir haben es schon immer wieder mal gesagt, Chips werden deshalb eingesetzt, weil sie billiger sind als andere Lösungen. Und Chips um jeden Preis zu fertigen, ist keine wirtschaftlich tragfähige Lösung. Und darum geht's ja eigentlich. Chips kommen zu großen Teilen aus Taiwan. Wie genau? Da gucken wir gleich drauf. Aber der Anlass unseres Gesprächs ist ja ein ganz konkreter, ein Naturphänomen im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich ein Erdbeben, das am 3. April diesen Jahres Taiwan erschüttert hat, die Insel vor dem chinesischen Festland. Und da sitzen eben sehr viele Chiphersteller, die ganz entscheidend auch den europäischen, deutschen, amerikanischen Markt beliefern. Viele kennen wahrscheinlich die Firma TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die trägt also ihren Sitz schon im Namen. Der mit riesigem Abstand weltweit führende Auftragsfertiger für Chips, der ist also nicht nur 10% vor der nächsten Nummer 2, Samsung ist das, oder 20%, sondern 3 bis 4-mal so groß und beliefert eben die 7 oder 6 der 10 weltweit führenden Chiphersteller. Und ich war gerade auf einer Messe der Embedded World in Nürnberg, wo mir auch wirklich Firmen nochmal bestätigt haben. Also Erdbeben in Taiwan, da geht denen regelrecht der Stift. Da gucken die sofort nach, wie es mit den Lieferungen aussieht. Ja. Also Taiwan ist extrem wichtig. Kann man das irgendwie beziffern, Peter, wie wichtig Taiwan für den Chip-Weltmarkt ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also natürlich könnte man jetzt mit so Marktanteilen, du hattest es schon erwähnt, TSMC alleine hat ungefähr 60% der globalen Auftragsfertigung von Chips, egal welche Knotengröße. Ich finde, es transportiert aber nicht so ganz die Tragweite, weil, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich, wenn man an TSMC denkt, denkt man sofort an all seine Cutting-Edge-Kunden, Apple, Nvidia, Qualcomm und andere. Aber das ist es ja nicht, ne? Also als Beispiel, wir sind immer sehr, sehr stolz auf unsere Automotive-Chip-Hersteller in Europa, zu Recht, sei das jetzt NXP oder Infineon und andere. Aber deren Mikrocontroller werden fast ausschließlich bei TSMC in Taiwan hergestellt. Das heißt, selbst in älteren Strukturgrößen, seien das jetzt 20 Nanometer, 40 Nanometer, 65 Nanometer, auch hier spielt Taiwan und damit auch TSMC eine eklatant wichtige Rolle. Du hattest auch, wenn wir jetzt vom Frontend weggehen, also von der Waferfertigung und uns Packaging angucken, in Taiwan sitzen auch mit die wichtigsten Packaging-Unternehmen, mit ASE und anderen. Wir haben auch mittlerweile wichtige Chemiehersteller und Materialienhersteller in Taiwan. Da gab es dann zum Beispiel auch bei der Ansiedlung von TSMC in Arizona und auch bei ESMC in Dresden gab es dann auch relativ zügig die Nachrichtenmeldung, dass mit TSMC auch einige Chemiezulieferer an diese neuen Standorte mitkommen. Aus Taiwan. Also Taiwan hat eine eklatant wichtige Rolle für verschiedenste Prozessschritte in der Halbleiterfertigung. Und es ist eben nicht nur so, dass dort Cutting Edge gefertigt wird, sondern es ist ein sehr breit aufgestelltes Ökosystem für Chipfertigung.
Das heißt also, wenn man jetzt im Extremfall ein Meteorit vernichtet die Insel Taiwan, passiert, dann steht die Weltwirtschaft erstmal still, oder?
Kann ja, dann so sind halt erstmal Millionen von Leuten,
so, oder ist das zu extrem? Erstmal
Millionen von Leute tot, ne?
Also, nein, abgesehen von den Menschen natürlich, ja, genau, klar. Also das ist ja immer zynisch.
Natürlich, nee, aber ich verstehe, was du meinst.
Da also sind die, ja auch bei dem, ja.
In meinen Augen, wenn man Taiwan aus der Gleichung rausnehmen würde, wäre das ein Event, wovor man sich derzeit in der Weltwirtschaft nicht schützen kann. Weil egal in welchen Sektor ich schaue, jeglicher Sektor, einschließlich Militär, ist, wenn man nur tief genug in die Zuliefererkette geht, immer von Chips aus Taiwan abhängig. Weil wenn ich jetzt zurzeit. Weil wenn ich jetzt einen, wenn ich mir ein Automobil anschaue, in einem Auto kommt natürlich nicht jeder Chip von TSMC, mitnichten. Aber von den hunderten Chips, die ich in einem modernen Auto brauche, ist für einige TSMC der derzeit einzige Hersteller. Und dann reicht es eben schon, wenn ich von, sagen wir mal, von den 800 Chips, die ich brauche, ist zwar schön, wenn ich an 700 drankomme, aber wenn 100 derzeit ausschließlich in Taiwan gefertigt werden, dann kann ich dieses Auto nicht fertig bauen, weil mir eine Handvoll Chips aus Taiwan fehlen. Und das ist eben...
Diesen Fall hatten wir ja ganz konkret.
Genau. Ne?
Also hier in Hannover bei uns standen ja auf dem Messeparkplatz diese ganzen Mercedes-Lieferwagen, die nicht geliefert werden konnten, weil in der Türsteuerung ein Chip für, ich glaube, der Fensterheber oder Türsteuerung oder sowas fehlte. Ja. Das heißt, also das konnte man sich hier richtig angucken. Die standen dann da ein paar Wochen, bis dieser vermeintlich nebensächliche Nebenbei-Prozessor dann endlich wieder lieferbar war, wobei ich gar nicht weiß, von wem der kam. Aber also so gesehen hast du natürlich, machst du ja den Umfang klar. Also es nutzt mir ja nichts, irgendeinen Chip zu ersetzen, wenn ich die andere nicht habe. Und von dem Problem, dass ja bei dem Automobil jetzt, dass da ja auch sicherheitskritische Chips sind, die auch validiert und zertifiziert sein müssen, die ich gar nicht ersetzen kann, so ohne weiteres. Also nicht, die kann ich zwar natürlich im Prinzip ersetzen, aber nicht spontan innerhalb von wenigen Monaten, haben wir noch gar nicht geredet. Das heißt also, ohne Taiwan würde im Moment die Weltwirtschaft so nicht laufen, sondern da gäbe es massive Probleme. Ich glaube, Bloomberg hatte eine Schätzung in Auftrag gegeben und rechnet mit einem Schaden bis zu einem Potenzial von 10 Billionen US-Dollar. Das ist, glaube ich, das, wie nennt man das? Das also 10% des, das heißt ja nicht mehr Brutto-Weltprodukt oder sowas, Weltinlandsprodukt oder sowas, ne? Also wären davon betroffen. Das sind ja schon schlagartig Massenarbeitslosigkeit wahrscheinlich in vielen.
Ja, also ich glaube, so, damit es nicht ganz zu dystopisch wird, ich glaube, es hängt natürlich von der Branche ab. Also je nachdem, wie stark ich und wie direkt ich auf Halbleiter angewiesen bin, hat einen Ausfall von Lieferungen aus Taiwan natürlich unterschiedlichen Impact auf mein eigenes Produkt. Also Beispiel, natürlich steht die Smartphone-Fertigung relativ direkt still, weil Apple nicht mehr an Prozessoren von TSMC kommt. Aber die Smartphones, die schon im Umlauf sind, die funktionieren natürlich weiter. Genauso beim Auto, bis jetzt eine, es muss ja gar nicht der Meteorit sein, sondern es kann ja eben schon das Erdbeben sein oder eine Dürre oder eine Flut oder eben auch Geopolitik. Wenn wir uns jetzt Automotive-Bereich angucken, dann fällt es tatsächlich sehr schwer, eine Abschätzung zu treffen, ab wann wird das hier zu einem Problem? Also ab wann wird Lieferstillstand oder Produktionsstillstand zu einem Problem? Weil es ist ja nicht so, dass ein BMW oder ein Volkswagen jetzt direkt Chips bei TSMC in Taiwan kaufen, sondern rein hypothetisch, ein BMW kauft eine Bremsanlage von Continental und Continental nutzt für diese Bremsanlage verschiedenste Chips, unter anderem von Infineon und von NXP, und kauft diese Chips bei Distributoren, weil das sind Standardteile, kauft diese Chips bei Distributoren wie Avnet oder DigiKey oder anderen ein. Und da habe ich natürlich verschiedenste Lagerstände. DigiKey, also die Distributoren, haben Lagerstände.
Ja, gut, das ist klar.
Der,
ja.
Tier-1-Automobilzulieferer, also ein Continental, ein Denso, ein Aptiv, haben ihre eigenen Lagerstände. Dann hat BMW noch eigene Lager für die Bremsanlage. Also, und dadurch wird das Ganze eben auch so schwer abzuschätzen, weil im Idealfall haben alle aus 2020 gelernt und haben jetzt Lagerbestände. Die Realität sieht natürlich vollkommen anders aus. Aber das ist die Krux bei der Sache. Eigentlich gibt es genügend Gründe, dass zum Beispiel Automobilhersteller mehr Lager jetzt haben, um sich besser auf die Zukunft vorzubereiten. In der Realität passiert aber genau das nicht.
Es gibt ja auch unterschiedliche Arten der Bedrohung, über die wir sprechen müssen. Also ein Erdbeben, da hat sich jetzt gezeigt, das ist ja die gute Nachricht, abgesehen eben davon, dass auch Menschen gestorben sind in der Größenordnung von 10 Personen und wohl über 1000 verletzt wurden, dass aber diese modernen Fertigungsanlagen auch gegen Erdbeben geschützt sind, beziehungsweise eben Schutzvorrichtungen eingebaut haben. Die Taiwaner wissen ja nun schon seit langem, dass ihre Insel gerne mal wackelt. Und die waren ja auch sehr stolz darauf und haben gesagt, also vielleicht 1 bis 2 Tage Produktionsausfall. Die produzieren rund um die Uhr, da sagen wir mal, dann hat man 365 Tage im Jahr. Das heißt, die Auswirkungen auf den Ausstoß wären dann so unter 1% oder in dieser Größenordnung. Das heißt, dieses Erdbeben, so wie das jetzt gelaufen ist, das sind ja zeitlich begrenzte Risiken. Auch ein Unwetter. Wir hatten vor einigen Jahren diese Dürre, wo sie dann mit Tanklastern das Wasser in die FEPs fahren mussten. Es hat auch irgendwie geklappt. Das sind ja diese Risiken, also die kennen wir. Du hast es auch gerade erwähnt. Aber dann gibt es ja den Elephant in the Room oder beziehungsweise den Elephant in der Nachbarschaft in Taiwan. Das ist China. Und das ist ja nicht, wie soll man sagen, die Drohungen sind ja keine Hypothesen, sondern also China droht ja aktiv damit, Taiwan sozusagen wieder einzuverleiben. China sieht Taiwan als abtrünnigen Teil seiner selbst und spricht, glaube ich, von einer Wiedervereinigung, ne? Also benutzt eigentlich so das Vokabular. Ich kann jetzt natürlich kein Chinesisch oder was heißt natürlich? Also ich kann es halt leider nicht. Das wäre da hilfreich, um auch den Ton einzuordnen. Die Taiwaner, also die taiwanische Regierung wiegelt ja eher ab. Auf der anderen Seite, ich würde jetzt mal der Reihe nach sagen. Also das wird ja immer wieder diskutiert, diese Bedrohung von Taiwan durch China. Ist das eine realistische Bedrohung? Das wäre jetzt erstmal die erste Frage. Oder kann man das überhaupt sagen? Weiß das jemand?
Mein Eindruck ist, dadurch, dass ich hier ähnlich wie du zum einen kein Chinesisch kann, zum anderen eben auch Fokus auf Halbleiter habe und weniger auf die Taiwan-China-Beziehung, kann ich hier eben auch nur meinen Eindruck schildern im Austausch mit tatsächlichen China-Expertinnen. Und hier ist mein Eindruck, dass es ziemlich Einigkeit darüber gibt, dass natürlich irgendwann China Taiwan wieder als Teil von sich sehen will, dass es aber völlig unterschiedliche Interpretationen gibt, warum, wieso, weshalb und wie schnell das vonstatten gehen wird. Und ich glaube, am einen Ende vom Spektrum ist das, was man auch viel aus der US-Regierung hört, dass quasi innerhalb dieser Dekade, also bis 2030, es einen Konflikt geben wird. Und am anderen Ende vom Spektrum sind dann Interpretationen, dass eben die chinesische Regierung gar kein Interesse daran an einem offenen Konflikt hat. Und das auch gar nicht, und da zum Beispiel überhaupt nicht vergleichbar ist mit der russischen Regierung. Es hier sehr schwer abschätzbar ist, wie schnell jetzt was passiert. Aus den Diskussionen halte ich mich auch bewusst raus, weil ich glaube, das ist unglaublich schwer, sowas vernünftig einzuschätzen. Mein Eindruck ist nur, dass manchmal diese schnelle Argumentation, China übernimmt Taiwan oder vereinnahmt Taiwan, um sich auch bei der Halbleiterfertigung zu stärken, dass das ein bisschen eine Milchmädchenrechnung ist, weil durch eine feindliche Übernahme Taiwans kommt China nicht in den Genuss von funktionierender Halbleiterfertigung. Na, weil wenn wir uns das größte und wichtigste Unternehmen anschauen, TSMC selbst benötigt einen Haufen ausländischer Zulieferer von Equipment über Chemikalien, aber auch mittlerweile Expertinnen aus dem Ausland und hat einen Haufen ausländischer Kunden. Plus es hat auch einen Haufen chinesischer Kunden. Also auch ein Unisoc zum Beispiel, chinesischer Hersteller von Smartphone-Chips, hat seine Fertigung bei TSMC in Taiwan. Das heißt, wenn durch einen offenen Konflikt die Fertigung in Taiwan zusammenbricht, kann auch ein Unisoc seine Chips dort nicht mehr herstellen lassen. Plus, für mich steht noch in den Sternen, ob ausländische Zulieferer von Equipment oder Chemikalien einfach Business as usual weitermachen würden, wenn ein TSMC irgendwann quasi unter chinesischer Führung unter einem besetzten Taiwan stattfinden würde. Also die Idee, dass hier quasi China großes Interesse an Taiwan hat, um Kontrolle über deren Halbleiterfertigung zu kriegen, das ist in meinen Augen ein bisschen zu kurz gegriffen, weil es unterschätzt, wie sehr TSMC oder das Funktionieren von TSMC selbst von ausländischen Zulieferern abhängig ist, die im Konfliktfall sich sehr wahrscheinlich zurückziehen würden und auch vermutlich ihre Expertinnen so schnell wie möglich rausfliegen würden.
Klar, ich finde da noch zwei Aspekte. Also so habe ich persönlich nie gedacht, gerade genau, weil ich das eben sowieso impliziere. Also und durch die Russland-Sanktionen, das ist immer mein Eindruck, die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine, die haben für meinen Geschmack ja auch eine Spiegelfunktion nach China, um zu sagen, also viele Hersteller dürften ja gar nicht mehr liefern in dem Moment, wenn das ein offener Konflikt wäre. Also die Zulieferer würden von ihrer Regierung ja dran gehindert. Also wir haben ja ein prominentes Beispiel, ASML, die holländische, niederländische Firma, die diese EUV-Belichter macht, die darf ja gerade nicht nach China exportieren, ist aber essentiell und beliefert ja TSMC. Und an diese Geräte, also man könnte die da stehen, natürlich weiter nutzen, falls das wirklich eine Kriegsauseinandersetzung wäre, ist ja noch die Frage, ob die Werke überhaupt so bestehen bleiben. Aber also was da schon ist, könnte man weiter nutzen. Wie du schon gesagt hast, die Experten wären aber weg. Diese Maschinen werden ja intensiv gewartet. Die funktionieren ja nicht einfach so jahrelang, sondern da sitzt ja quasi hinter jeder Maschine ein Team, was sie betreut, diese hochkomplexen Systeme. Das ist also weitaus komplizierter. Das ist mir schon klar. Den Aspekt, den ich noch wichtig fand daran ist, China würde ja auch der Markt für diese Produkte wegbrechen. Also wenn China jetzt die Kontrolle über TSMC hätte, dann dürften diese Produkte ja oder würden ja viele der typischen TSMC-Kunden, die gar nicht mehr kaufen wollen. Es gibt ja gute Gründe, warum man gerade eben nicht in China kauft. Also insofern, diese Argumentation fand ich sowieso immer schwierig, dass sich China sozusagen das Know-how einverleiben will. Andersrum wird ja meiner Meinung nach ein Schuh draus. Ich hatte immer den Verdacht und ich habe das mittlerweile explizit bestätigt gefunden, dass es ja eine offizielle Aussage der taiwanischen Regierung ist, dass die Halbleiterfertigung auch als strategischer Schutz von Taiwan gesehen wird. Also man hat ja gezielt diese Halbleiterindustrie aufgebaut, weil sie für die internationale Welt wichtig ist. Und weil man sich davon eben auch Fürsprecher oder sogar in Form der USA letztlich sogar militärischen Schutz oder militärische Beihilfe gegen eine zwangsweise Wiedervereinigung mit China erhofft. Also stimmst du dem zu, Peter?
Also ich glaube, dass du sprichst ja den das Silicon Shield letztlich an. Die Idee, dass eben die Wichtigkeit von Taiwans Halbleiterindustrie sie auch geopolitisch schützt. Ich glaube, da ist rein faktisch ist da sicherlich was dran. Allein aufgrund der Tatsache, weil TSMC eben so eine massive Vormachtstellung hat. Das sicherlich, ja.
Ich will darauf hinaus, und da kommen wir ja gleich dann dazu, es geht mir ja darum, über die Erfolgsaussichten wie sehr können wir uns, wir, also sprich die Industrienationen, die die Chips brauchen, von Taiwan überhaupt abhängig machen, unabhängig machen, Entschuldigung, abhängig sind wir ja schon, zum Teil aus guten Gründen, wegen der Wirtschaftlichkeit, die Taiwaner fertigen sehr günstig im Vergleich zu anderen. Deswegen stelle ich die Frage explizit an dieser Stelle, weil wenn das ein Silicon Shield, gibt es schon so einen Begriff für, wenn das also strategisch für das Land wichtig ist, dann wird es ja das auch nicht ohne weiteres aus der Hand geben. Also da liegt ja noch ein Problem. Das hat ja konkrete Auswirkungen. Das heißt, die EU, das wissen sicherlich auch die meisten, die uns zuhören, und auch die USA stecken im Moment sehr viel Geld in den Aufbau einer unabhängigeren Chipfertigung. Aber im Vergleich zu den Summen, die in Taiwan weiter investiert werden, sind das im Grunde ja, mir liegt Peanuts auf der Zunge. Es geht hier schon um einige Milliarden, aber es sind kleine Summen. Konkret spricht man, glaube ich, in, und jetzt sind wir schon bei Korea, damit ich dich gleich noch dazu komme. Aber in Korea gab es eine konkrete Zahl. Man denkt da ungefähr über 433 Milliarden Investitionen über die nächsten, ich schätze mal, 10 Jahre ungefähr nach. In Taiwan ist es ein Betrag, der, glaube ich, im Bereich von 200 Milliarden liegt. Dagegen kann man ja kaum aninvestieren. Ich wollte aber, wir müssen auch gleich drauf zurückkommen. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf Korea eben gucken. Also in Korea haben wir ja eine ganz andere und trotzdem irgendwie auch vertrackte Situation. Denn Südkorea, wo Samsung Electronics sitzt, die Nummer 2 der Auftragsfertiger, da ist ja Nordkorea daneben. Da hat man ja auch eine bedrohliche Situation. Ich weiß nicht, ob da auch ein Silicon Shield zur Staatsräson gehört, aber auf jeden Fall ist Südkorea auf eine andere Art sehr wichtig, weil dort entstehen ja, ich glaube, über 80% der Speicherchips, ne, DRAM und Flash. Da gibt es außer Samsung noch SK Hynix. Das sind die Nummern 1 und 2 auf dem Weltmarkt. Also ohne Speicherchips würde ja vieles auch nicht funktionieren. Das heißt, wir haben eine anders gelagerte, aber doch auch sehr, wie nennt man das? Also eine hohe Konzentration, also eine Situation, die eigentlich komplett anders ist, aber auch bedeutet, wenn Korea komplett wegfiele, hätten viele, viele Firmen auf der Welt ein Problem. Kannst du die Situation von Korea auch beurteilen? Also kannst du dazu was sagen, was da jetzt so anders oder gleich ist?
Ich finde, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, weil wenn wir quasi einmal in dieser Logik sind, von wem bin ich abhängig? Und wer hat letztlich Unternehmen oder jetzt allgemeiner Technologieanbieter, die eine zentrale Rolle in der globalen Wertschöpfungskette spielen? Dann komme ich eigentlich vom Hölzchen auf Stöckchen. Also genauso, da würde ich zustimmen, ohne Korea geht Stand heute in der Speicherchip-Fertigung nichts. Natürlich habe ich auch ein Micron, das auch sehr wettbewerbsfähig ist. Ich habe jetzt bei Flash-Speicher auch ein Kioxia aus Japan / USA, was auch sehr wichtig ist, gar keine Frage. Aber die beiden Platzhirsche sind SK und Samsung. Und wenn ich die jetzt wieder hypothetisch aus der Gleichung rausnehmen würde, hätte ich ebenso massive Disruption in allen möglichen Lieferketten, weil alles braucht Speicherchips. Wenn ich jetzt aber quasi die Subsegmente verlasse und weiter downstream gehe, also zu Assembly oder zu PCBs, also Leiterplatten, dann merke ich wieder, dass ich hier gerade aus Blick von Europa und den USA fast vollständig von asiatischen Ländern abhängig bin. Und was mich bei der, wo ich immer so ein bisschen unruhig werde, ist bei politischen Diskussionen, ist, dass man glaubt, eine Wertschöpfungskette, die über 40, 50 Jahre extrem arbeitsteilig agiert hat und sich stark diversifiziert hat und spezialisiert hat, dass ich die jetzt mit ein paar, also ich bin jetzt mal bewusst plakativ, mit ein paar Subventionen über ein paar Jahre substanziell verschieben kann, weil das wird nicht passieren. Wenn es ein USA ernst meint, wenn es ein Europa ernst meint, dass man hier tatsächlich geografisch diese Lieferkette verlagern will, bräuchte es viel größere Kraftanstrengungen. Und die würden auch viel, viel mehr Geld verschwenden, weil die Länder, die heute sich um die verschiedenen Produktionsschritte kümmern, die sind eben auch am kapitaleffizientesten. Also es gibt einfach wenig Unternehmen auf der Welt, die so kapitaleffizient Speicherchips herstellen können, wie ein Samsung oder ein SK in Korea. Genauso wie es wenig andere Unternehmen gibt, die so kapitaleffizient Prozessoren herstellen können, wie ein TSMC in Taiwan. Insofern, um das vielleicht auch zu deinem ersten Punkt zu verbinden, ich sehe nicht, dass sich innerhalb dieser Dekade und unsere Abhängigkeit von Taiwan und oder von Korea substanziell ändert. Egal wie viel Kapazität in Europa aufgebaut wird und egal wie viel Kapazität in den USA aufgebaut wird. Und ein konkretes Beispiel dafür ist, vor ein paar Wochen wurde in den USA wieder sehr selbstbewusst gefeiert, dass TSMC jetzt eine dritte Fab in Arizona ausbauen wird und auch 2-Nanometer-Fertigung in Arizona ausbauen wird. Und wenn man dann in der Pressemitteilung ein bisschen genauer liest, dann merkt man, dass die 2-Nanometer-Fertigung von TSMC in Arizona 2028 online gehen soll. In Taiwan geht dieselbe Fertigung aber schon in 2025 online, 3 Jahre vorher. Das heißt, natürlich kann ich sagen, ich werde im Jahr 2028 ein kleines bisschen weniger abhängig von 2-Nanometer-Fertigung in Taiwan. Nur in 2028 fertigt TSMC in Taiwan schon auf 1 Nanometer oder drunter. Und es hat letztlich Fertigung 3 Jahre später in die USA gebracht, als sie in Taiwan existiert. Ob das jetzt so fundamental die Unabhängigkeit von Fertigung in den USA stärkt, da habe ich ein großes Fragezeichen. Insofern ich habe ein großes Problem damit, mit der Rhetorik oder mit dem Narrativ, was eben politisch sehr motiviert ist, dass man sagt, wir werden hier unabhängiger von Taiwan oder Korea. Die Investitionen sind gut. Wir müssen Fertigung geografisch diversifizieren, wegen Geopolitik, vor allen Dingen aber wegen Naturkatastrophen. Aber man darf nicht unterschätzen, wie lange wir noch massiv abhängig von verschiedenster Fertigung in Taiwan und in Korea sein werden.
Du hast es jetzt schon gesagt, du hältst trotzdem Investitionen für sinnvoll. Das heißt, du sagst, dich stört vor allem, dass eben das verkauft wird sozusagen der Bevölkerung über wir werden unabhängiger. Dir geht es also sozusagen mehr um technologisches Mithalten. Oder worum geht es dir dabei? Oder auch um nennenswerten Produktionsanteil einfach?
Nee, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, mir geht es am meisten, was mich am meisten stört, ist tatsächlich das politische Narrativ, dass etwas als etwas verkauft ist, was es nicht ist. Also zum Beispiel, dass Fertigung in Europa die Versorgungssicherheit stärkt, faktisch falsch. Dass es uns unabhängiger von Taiwan macht oder das gleiche gilt auch für die USA, faktisch falsch. Ich sehe natürlich die Benefits, dass Fertigung auch immer zu Ansiedlung von Zulieferern führt. Damit kommen Arbeitsplätze, damit kriege ich Forschungskollaboration mit Unis. Das ist alles netto positiv. Aber damit kriege ich eben nicht eine Fab verkauft, ne, sondern gerade mit den politischen Kraftakten, die dahinter stehen, will man es natürlich so verkaufen, als wäre das jetzt der große Win. In meinen Augen müsste man der Ehrlichkeit halber sagen, an vielen Stellen, wir wollen hier anfangen, unsere Abhängigkeit von Fertigung in Asien zu reduzieren. Und das ist jetzt mal ein erster Schritt. Und das kann funktionieren.
Okay, das heißt,
wir brauchen aber, und das wäre für mich der entscheidende Nebensatz, wir brauchen aber langfristig das Buy-in der Abnehmerindustrien, dass sie auch Interesse an regionaler Fertigung haben. Weil wenn langfristig ein Nvidia oder Apple oder Qualcomm nicht bei TSMC Arizona bestellen oder nur den langweiligen Kram bei TSMC Arizona bestellen, dann verschiebt sich die Abhängigkeit keinen Meter. Und der Käufer des Chips wird in der Gleichung eben oft vergessen, politisch. Es ist derzeit ein sehr starker Push von Regierungen, die Lieferkette zu verschieben. Aber eine viel größere Auswirkung hat es, was die Abnehmerindustrien sagen, wie viel mehr sie bereit sind zu zahlen, um einen Chip, exakt denselben Chip, nicht aus Taiwan zu beziehen, sondern aus Dresden oder aus Arizona. Und das werden wir erst in 10 Jahren wissen.
Fassen wir nochmal vielleicht kurz zusammen. Also du sprichst dich schon dafür aus, dass in Europa, fokussieren wir mal auf Europa oder auch Deutschland, die Ansiedlung von einer, sagen wir mal, einer Halbleiter-Lieferkette durchaus auch mit höheren Subventionen, also Subventionen in einer Höhe, wie sie auch in Asien üblich sind, aber ich glaube, wir sind immer noch drunter, also jedenfalls mit höheren als bisher, gefördert wird, weil das eine sinnvolle, weil das den Standort sinnvoll voranbringt, auch Arbeitsplätze schafft und Know-how ansiedelt, obwohl wir eine große Unsicherheit haben, ob das die Autarkie im Sinne der Chipversorgung in den nächsten 5, 6, 10 Jahren verbessern kann. Ist das so? Kann man das so zusammenfassen?
Absolut. Vielleicht mit der einen Ergänzung, dass die Standortvorteile in Asien nicht ausschließlich wegen Subventionen kommen, sondern im Gegenteil, okay, dass ich brauche in Europa, in den USA anteilig höhere Subventionen, um die ganzen anderen Standortvorteile in Asien zu kompensieren. Also allein die Tatsache, dass TSMC in Taiwan eine Gigafab bauen kann oder dass SK in Korea mittlerweile dreistöckige Fabs bauen kann, also wo quasi 3 Linien übereinander sind, habe ich Skaleneffekte, die das Produkt ungefähr 10% billiger machen, als wenn es am selben Standort in einer kleineren Fab gefertigt würde. Und das ist ein Beispiel, das hat nichts mit Subventionen zu tun, sondern das hat einfach mit den Skaleneffekten, mit den Clustereffekten vor Ort am Heimatstandort zu tun, die ich in Dresden, in Arizona und so weiter nicht habe. Und irgendjemand muss für die Mehrkosten aufkommen. Und das ist letztlich das Delta, was durch Subventionen gedeckt wird.
Ich würde gerne jetzt auf ein paar Projekte in Deutschland gucken. Denn die Gelegenheit, mit dir zu sprechen, ist ja auch, ich hatte es eingangs erwähnt, es ist schon wieder über ein Jahr her, dass wir gesprochen haben. Als der Chipmangel war, brach ja großes Geschrei aus, wir müssen was tun. Dann hat es aber ganz lange gedauert, bis Mitte letzten Jahres eigentlich fast, bis das endlich mal durch das EU-Parlament ging. Wir hatten da ja auch Stimmen gehört, zum Beispiel von Global Foundries, einem der größten Chip-Hersteller, der halt in Europa fertigt, die genau das immer kritisiert hatten und gesagt haben, ja, wir hören immer warme Worte, aber dann dauert es ewig, bis diese Fördermittel mal fließen. Jetzt ist also der Weg frei. Die ersten Projekte sind, also der ist grundsätzlich frei. Das heißt nicht, dass es jetzt schon sprudelt und regnet mit den Subventionen. Kürzlich hatten wir darüber berichtet, dass Intel da die Pläne für Magdeburg offengelegt hat oder offenlegen musste nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, kann da jeder drauf gucken, wie so eine Fab aussieht. Das fand ich persönlich sehr spannend, interessiert vielleicht nicht jeden so. Das ist ja auch die größte Ansiedlung, die in Europa bisher bekannt ist, wenn ich es recht verstehe. Das heißt also, Intel ist in der Planungsphase und möchte, glaube ich, noch 2024 wirklich die Bagger rollen lassen. Gucken wir noch vielleicht auf mehr Projekte. TSMC, du hattest es vorhin erwähnt, ist als ESMC, kommen die nach Dresden, wobei sie eben mit ein, da hast du hast vorhin auch gesagt, die Kunden müssen sich committen, dass sie dann auch da kaufen wollen. Das hört sich ja bei ESMC so an, weil ja, ich glaube, Infineon und Bosch sind mindestens
und mit NXP. Im Boot.
Und NXP. Das heißt, die bauen sozusagen eine Fab für die Halbleiter, die sie von TSMC beziehen wollen, schon tun oder in Zukunft haben wollen, am Standort hier. Das hört sich ja für mich unglaublich schlau an, dass man das gleich so einstiehlt. Aber da geht es eben nicht um 2 Nanometer, sondern ich meine um 28 Nanometer zunächst mal. Ne? Das kann ja später noch feiner werden.
Genau, es geht, glaube ich, in der ersten Iteration um 18 bis 20 Nanometer, aber mit dem Ausblick, das auf FinFET, also unterhalb von 14 Nanometern auszubauen. Um sich auch mal positiv zu äußern, was ich am deutschen und europäischen Ökosystem und den Ankündigungen so spannend finde, ist, dass man sowohl vom Geschäftsmodell als auch von der Fertigung das gesamte Spektrum sieht. Also wir haben so interessante Konstrukte wie das Joint Venture mit ESMC, wo, wie du schon gesagt hast, Bosch, Infineon und NXP dabei sind. Und da haben wir im Idealfall tatsächlich die Situation, dass Halbleiter, die ein Infineon bisher bei TSMC in Taiwan bestellt hat, es zukünftig dann in Dresden bestellen kann.
Ja, oder zumindest auch in Dresden, ne? Sozusagen auch noch eine Second Source sozusagen hat.
Das genau, ist ja auch in Dresden. Da muss man jetzt aber aufpassen, weil wenn man sich die den Technologiemix von, also die alle verschiedenen Knoten und Technologien, die TSMC in Taiwan anbietet. Wenn man sich das anguckt, dann merkt man schnell, das ist eine große Bandbreite an Technologien, an Fertigungsarten. Und ESMC wird das natürlich nicht alles abbilden, sondern ESMC wird im Verhältnis dazu nur sehr bestimmte, sehr wenige Technologien anbieten. Das heißt, auch ein 20-Nanometer-Chip wird unter Umständen von einem Infineon oder einem NXP zukünftig aus Taiwan bezogen werden, wenn genau diese Technologie, diese Fertigungsart jetzt nicht von ESMC abgedeckt wird. Also das geht zurück zu dem Punkt, mit einem ESMC verringert sich ein bisschen unsere Abhängigkeit von Taiwan. Es ist aber nicht so, dass alle Chips, die derzeit von Infineon bei TSMC bestellt werden oder hier stellvertretend auch von einem NXP oder anderen, jetzt quasi alle nach Dresden kommen und ab sofort in Dresden gefertigt werden. So ist es nicht.
Okay.
Dann haben wir natürlich die klassischen IDMs, also Infineon kriegt für seine Leistungselektronik in Dresden, das heißt hat nichts mit ESMC zu tun, sondern Infineon kriegt für seine eigene Fertigung Subventionen, Bosch kriegt Subventionen, du hattest auch Global Foundries angesprochen. Bei Global Foundries finde ich spannend, dass Global Foundries eine sehr, sehr lange Historie in Dresden und in Deutschland hat. Als erstes die konkreten Zusagen aber in den USA bekommen hat. 1,5 Milliarden US-Dollar, glaube ich, für Ausbau von, wie man es jetzt en vogue nennt, Foundational Semiconductors, also die älteren Chip-Technologien. Was ich hier aber in Europa spannend finde, ist, dass Global Foundries zusammen mit Amkor hört man nicht so oft. Amkor ist ein Backend- und Packaging-Anbieter.
Also die Chips sozusagen testen und in Gehäuse einbauen, also wo eigentlich der fertige Chip hinten rauskommt.
Exakt, das, was wir,
Halbleiter
genau, wir als Chip bezeichnen, entsteht ja nicht im Frontend, sondern das entsteht erst im Backend, wo also das Silizium
wo der Wafer zersägt wird,
ne? Das Ganze wird getestet, es wird verdrahtet, es wird verpackt, vergossen und dann habe ich am Ende meinen schwarzen Chip mit den Lötbeinchen. Und da haben wir in Portugal alte Packaging-Linien von Amkor und da hat jetzt Global Foundries zusammen mit Amkor nochmal ordentlich ausgebaut und Infineon hat, glaube ich, auch neulich angekündigt, dass sie hier mit Amkor kooperieren werden. Und das ist zumindest nach meinem Kenntnisstand der derzeit einzige substanzielle Packaging-Standort in Europa.
Intel möchte ja in Polen, ne, ein Packaging.
Genau, Intel.
Das hatten sie ja auch angekündigt, aber das ist ja noch in, wie soll man sagen, in einer relativ frühen Phase.
Genau, da sind wir halt beim Unterschied von Dinge, die auf Papier angekündigt werden und Werke, die man in der Realität anfassen kann. Ne? Das ist ein feiner Unterschied.
Wo hinten auch echt Chips schon rauskommen, genau. Ja. Ich wollte nochmal präzisieren, du hast Bosch und Infineon gerade erwähnt und Global Foundries, die sind ja bereits da, aber die erweitern zum Teil ganz stark, also unterschiedlich stark. Ich glaube, Infineon baut in Dresden eine komplett neue Fab, Bosch erweitert, glaube ich, einen Teil. Das war aber damals, also die Bosch Fab in Dresden ist ja noch relativ jung. Da war das ja schon angekündigt, dass sie auch erweitern wollen. Aber auch dafür, das ist ja auch, ich denke, das ist ja auch sinnvoll, dass dass man auch die Local Heroes, die Local Champions eben auch mit hochzieht. Wobei ich doch nochmal klar sagen will, also TSMC ist ein Auftragsfertiger, Intel ist ein Auftragsfertiger, das wird immer gerne vergessen. Viele Menschen denken, glaube ich, Intel will in Magdeburg dann eigene Prozessoren fertigen, wollen die vielleicht auch, aber vor allem will ja Intel ein Auftragsfertiger, ein Konkurrent zu TSMC werden.
Ich glaube, da ist ganz wichtig zu betonen, dass Intel das werden will. Das ist auch der feine Unterschied.
Ja, genau.
Intel möchte und muss auch Auftragsfertiger werden und wird und muss auch in Magdeburg Chips im Auftrag fertigen. Wie viel der Fertigung in Magdeburg oder in irgendeinem anderen Werk auf der Welt von Intel aber dann tatsächlich für Auftragsfertigung benutzt wird, das weiß nur Intel.
Das weiß, glaube ich, Intel noch nicht mal, weil sie ja für die Fertigungsprozesse, die dort dann entstehen sollen, wenn das Werk, da haben wir ja, du hast es vorher beim Beispiel Arizona TSMC erklärt, wenn das online gehen soll, hat es ja hoffentlich eine feinere Fertigungstechnik als die, die Intel heute fertigen kann. Und dafür hat Intel ja noch gar nicht verraten, welche Auftragskunden man da haben möchte. Es wurden jetzt welche genannt für Intel 18A. Das könnte vielleicht in Ohio, da baut Intel ja auch eine neue Fab, dann bald kommen. Aber wie auch immer, mir ging es darum, diesen Unterschied rauszuarbeiten. Also wir reden hier zum Teil über Auftragsfertiger, die dann eben auch andere Firmen beliefern sollen und über Firmen, die vor allem ihre eigenen Halbleiter fertigen, die sie dann als komplette Halbleiter verkaufen. Da ist Infineon schon ein Beispiel, die halt zum Beispiel viel Leistungselektronik machen. Oder eben bei anderen auch zukaufen. Das hast du ja gerade implizit gesagt. Also Mikrocontroller von TSMC, von Infineon stammen zum Teil von TSMC. Und bei Bosch habe ich den, glaube ich, den extremen Fall, dass Bosch eben vor allem für ganz spezielle eigene Chips fertigt. Also zum Beispiel auch Sensoren oder sowas, die dann unter der Marke Bosch laufen. Also die Kunden für die Chips, die Intel dann, wenn die Werke in Deutschland mal fertigen will, kann. So rum geht es, wenn sie fertigen wollen, tun sie, aber wenn sie fertigen können, dann gibt es eine spezielle Fertigungstechnik, vielleicht Intel 14A. Dafür hat uns Intel ja noch gar nicht verraten, welche Kunden das sind und vielleicht wissen sie es noch gar nicht. Für Intel 18A, das ist ein gröberes Verfahren, das soll jetzt, glaube ich, dieses Jahr schon anlaufen oder spätestens nächstes, gibt es schon einen Kunden, der bekannt ist, nämlich zum Beispiel Microsoft für die eigenen Rechenzentren. Vielleicht, also was sie genau fertigen, haben sie auch noch nicht verraten. Aber mir war der Unterschied wichtig, Intel, ESMC, eher Auftragsfertigung, Infineon, eigene Halbleiter, also vor allem Leistungselektronik, Infineon Mikrocontroller kommen dann zum Beispiel von ESMC in Dresden, also in Auftragsfertigungsbezug, aber zum Beispiel Bosch ist ein Beispiel, die fertigen vor allem für ihre eigenen Produkte. Da gibt es ja sogar eine Art vertikale Integration, würde man das, glaube ich, nennen. Das heißt, Bosch baut Bremssysteme oder Einspritzanlagen und erfindet dafür eigene Chips. Das ist eigentlich eine tolle Sache, ist vielen Leuten gar nicht so bewusst, die sie dann sogar komplett selbst fertigen. Dadurch, ne, das hat ja auch bestimmte, vom Geschäftsmodell her bestimmte Vorteile. Bosch fertigt aber auch eine Menge Sensoren, die andere in Smartphones einbauen und so. Da haben wir jetzt einen Bereich abgedeckt. Ich würde gern noch auf ein paar andere Projekte gehen, die immer hinten runterfallen. Das eine ist eben Wolfspeed in Ensdorf im Saarland. Also ein Hersteller von Leistungshalbleitern, Silizium-Carbid. Da ist, sagt man immer, Tesla ein potenzieller Kunde. Da gibt's aber auch die ganzen Solarwechselrichter, überhaupt die ganze Pedelecs, E-Bikes und so weiter. Da gibt's einen Boom. Hat man da schon wieder was gehört, in welcher Projektphase die jetzt sind? Also die hatten das, ich glaube, das war Ende vorletzten Jahres, wo das angekündigt wurde. Seither habe ich es nicht so richtig verfolgt. Also das ist ja eher eine kleinere Investition im Vergleich zu den anderen.
Als Steuerzahler würde ich sagen, das ist immer noch ziemlich viel. Ich habe jetzt nur noch eine Pressemitteilung, ich glaube, die ist aber schon ein paar Monate her im Kopf, dass es sich noch mal ein bisschen verzögert, dass aber wohl immer noch von beiden Seiten Interesse besteht, das auch aufzubauen. Für Siliziumkarbid, also das Interessante ist ja, dass wir hier einmal mit Wolfspeed selbst einen vertikal integrierten Anbieter haben, ne, weil Wolfspeed stellt selbst seine Siliziumkarbid-Wafer her und stellt dann auch selbst die Siliziumkarbid-Leistungselektronik her. Und für Siliziumkarbid ist natürlich der absolut wichtigste Markt mit Abstand Elektromobilität. Also ungefähr 70% vom globalen Siliziumkarbid-Leistungselektronikmarkt macht Automotive aus. Und insofern finde ich das erstmal gut, dass hier eben sich, ich sag mal, ein Zulieferer für eine Zukunftstechnologie anbietet aufbaut. Die große Frage ist natürlich, wie schnell zieht jetzt der EV-Markt in Europa an? Weil das wäre, ne, das wäre ja schon schön, wenn das dann auch nachgefragt wird von europäischen EV-Herstellern. Weil derzeit ist der wichtigste Markt für Siliziumkarbid-Leistungselektronik-Hersteller der chinesische, weil China den wichtigsten und größten EV-Markt hat mit Abstand, ungefähr doppelt so groß letztes Jahr wie Europa, Entschuldigung. Und das, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wird gefertigt, aber wo sind auch die Absatzmärkte und die Abnehmermärkte? Und für die Leistungselektronik ist der chinesische Markt extrem wichtig.
Es ist ja auch so, dass natürlich da eine Besonderheit ist bei Wolfspeed, weil Wolfspeed, da geht es ja jetzt nicht darum, wie man vielleicht bei Intel so ein bisschen denkt, überhaupt erstmal die Fertigung nach Europa zu holen. Gut, auch Intel fertigt ja bereits in Irland. Aber Wolfspeed, habe ich so verstanden, ist ja nun auch ein direkter Konkurrent zu Infineon zum Beispiel oder auch STMicro, die ganz massiv selbst in Siliziumkarbid investieren. Also insofern baut man ja hier mit Fördermitteln jetzt auch einen zusätzlichen Konkurrenten auf. Das ist ja eine bisschen andere Stoßrichtung als ich möchte die Unabhängigkeit von anderen Zulieferern, von anderen geopolitischen Regionen
stellen. Ja, also ich sehe den Punkt, man könnte jetzt natürlich suffisant sagen, naja, Wettbewerb belebt das Geschäft, aber ich sehe das natürlich, ich sehe das natürlich auch, dass man sich hier schon fragen darf, okay, was mit welcher Absicht wird hier gerade was subventioniert? Da muss ich aber auch ehrlich sagen, wenn am Ende des Tages, wenn beide Unternehmen, also in dem Fall ZF und Wolfspeed, einen Mehrwert im Projekt sehen, und wenn dann eine Bundesregierung sagt, dass sie und auch eine Europäische Kommission sagt, das erkennen wir als wettbewerbsfähig oder als förderfähig an, dann spricht das in meinen Augen erstmal dafür, dass wir anscheinend weiterhin keine Strategie haben. Und das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich hier ganz, ganz wichtig finde. Natürlich ist es schön, dass man überall sieht, wo überall subventioniert wird und wo überall investiert wird. Bei den Summen, über die wir sprechen, fände ich es aber recht schön, wenn man dahinter eine Strategie sehen würde und wenn man auch eine Priorisierung sehen würde und wenn man auch ein geopolitisches Abwägen sehen würde. Das vermisse ich leider weiterhin etwas. Und allen voran bei der Bundesregierung sind wir weiterhin an dem Punkt, dass wir mittlerweile über rund 20 Milliarden an Direktsubventionen sprechen für verschiedenste Halbleiterunternehmen, ohne auch nur eine DIN A4-Seite verschriftliche Strategie für Deutschland bei der Halbleiterei haben. Finde ich schwierig.
Das heißt, man hat ein bisschen den Eindruck, sie nehmen jeden, der Interesse hat, weil es gar nicht so viele gibt, die Interesse haben, oder?
Das hast du jetzt gesagt, aber ich glaube, da ist ein Funke Wahrheit drin.
Ja, dann schauen wir doch mal konkret auf ein paar große Themen. Siliziumkarbid haben wir schon erwähnt. Das ist jetzt was sehr Spezielles, noch ein relativ junger Markt. Du hast schon erklärt, vor allem Elektroautos im Moment spannend. die anderen Halbleiter, Prozessoren, da geht's auch immer auf und ab. Man hatte jetzt zum Beispiel anderthalb Jahre lang ja eher Probleme im klassischen Prozessormarkt. Es gibt ein Segment, das wächst wie verrückt. Das ist KI bei den Chips. Da ist Deutschland, ja, natürlich bei der KI in Embedded Systems, die so langsam auch kommt, also intelligente Autosteuerung, nicht autonomes Fahren, aber vielleicht intelligente Sensorik oder so. Da gibt es schon Chips auch aus Europa. Aber worüber ja alle sprechen, ist ja, Nvidia, ein ehemaliger Gaming-Grafikkartenentwickler, der jetzt auf einmal mit weit über 2 Billionen Dollar Aktienwert dasteht, weil er halt 17 Jahre lang CUDA, also die API dafür bereitgestellt hat, sich auch eine unglaubliche Position erarbeitet hat, aber quasi jeden Wafer vergolden kann, der aus den Fabs rausfällt. Droht hier eine Blase? Also da, wie ist dein Blick da drauf? Also das ist ja so ein bisschen, das vermischt sich immer, obwohl wir ja hier über ganz verschiedene Chip-Technologien, Anwendungsbereiche und so sprechen. Und ich habe den Eindruck, dass immer so ein bisschen so, guckt mal, wie wichtig Chips sind und man guckt auf die KI. Aber darum geht es ja eigentlich bei der Fertigung in Europa gar nicht. Gut, also Intel möchte ausdrücklich auch KI-Chips mal da in Magdeburg fertigen. Das werden wir sehen, ob das klappt. Aber wie bewertest du das im Moment? Ist das, kann man überhaupt was extrapolieren oder befinden wir uns hier im Moment in einem Rausch, der irgendwie enden wird?
Also ich glaube auf jeden Fall, wir befinden uns in einem Rausch, aber ich glaube nicht, dass es eine Blase ist. Weil wenn wir es uns wieder von den Pfadabhängigkeiten her anschauen, die leistungsfähigste und pragmatischste künstliche Intelligenz, die wir derzeit haben, basiert darauf, dass Probleme mit massiver Rechenkraft und mit riesig großen Modellen erschlagen wird. Dazu gibt es zumindest marktrelevant derzeit keine Alternativen. Und in diesem Markt, wo Cloud-KI durch GPUs oder eben durch KI-Beschleuniger vorangetrieben wird, hat Nvidia eine absolute Vormachtstellung. Nvidia hat ungefähr 80% des globalen Cloud-KI-Marktes. Und wenn hier nicht ein substanziell anderer Lösungsansatz mit ähnlich kommerziellem Erfolg an den Start kommt, dann sehe ich nicht, dass Nvidias Marktmacht schwinden würde. Und oder, dass die Marktmacht von den großen Hyperscalern schwinden würde, weil die einen stellen eben die Rechenkraft zur Verfügung in riesigen Dimensionen und die anderen, also in dem Fall Nvidia, produzieren die Chips für diese riesige Rechenkraft. Das Einzige, was ich langfristig sehen würde, und in meinen Augen wird sich das kurz- und mittelfristig nicht ändern, langfristig ist meine Hoffnung allein schon wegen des Energieverbrauchs, dass sich fundamental andere Ansätze durchsetzen. Also Beispiel Sprint, also die Agentur für Sprunginnovation in Deutschland, so Startup Accelerator für Deep Tech in Deutschland, hatten, ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren ein Startup gefördert mit einem Analogprozessor, wo also bestimmte Fragestellungen von künstlicher Intelligenz, ich glaube, da ging es um Spracherkennung, nicht mehr über Nullen und Einsen mit einem Logikprozessor berechnet wurden, sondern mit einem Analogprozessor. Das ist noch...
Ja, aber hier möchte ich mal kurz reingehen. Weiß ich alles, aber das ist ja genau, noch Jahre genau. Weg, oder? Also ich meine, da fehlt ja die gesamte
Infrastruktur. Exakt, 100%. Aber
also so, die Software.
Genau, aber deswegen meinte ich ja, kurz- und mittelfristig sehe ich nichts, was an dem an der Marktmacht und damit auch an der Marktkapitalisierung, an dem Wert von Nvidia irgendetwas ändern würde. Langfristig sehe ich die einzige Chance, dass sich andere Compute-Ansätze für die Lösung der Probleme hoffentlich durchsetzen, weil das in meinen Augen auch unser einziger Weg ist, um von dem massiven Stromverbrauch bei künstlicher Intelligenz wegzukommen. Und das müssen wir langfristig.
Dann würde ich sagen, ein schönes Schlusswort. Und dir? Ganz so kann es nicht unendlich weitergehen, immer mehr Strom zu verheizen.
Hoffentlich nicht.
Und aber das eigentliche Thema war ja Unabhängigkeit von Taiwan. Das hast du, finde ich, sehr gut eingeordnet. Also so, wie das uns sozusagen verkauft wird, wird es nichts. Trotzdem ist es sinnvoll, bei der Halbleitertechnik nicht ganz den Anschluss zu verpassen und da das Know-how auch zu erhalten. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Peter.
Danke dir, Christoph. Hat großen Spaß gemacht.
Vor allem danken wir aber Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Feedback, gerne per Mail an bit-rauschen@ct.de. Und wenn Sie jetzt noch viel mehr Lust auf Podcast haben, obwohl wir schon ein bisschen viel gesprochen haben, dann finden Sie eine Menge Auswahl unter heise.de/podcasts. Ganz zum Schluss auch herzlichen Dank an unseren Producer Pascal. Und tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Wir kommen jeden zweiten Mittwoch ganz früh am Morgen. Tschüss. Bitrauschen.